Philipper 1, ab Vers 21. Dort schreibt Paulus: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Christus ist mein Leben. Ich finde, es ist einer der ganz zentralen Verse im ersten Kapitel und eigentlich im ganzen Philipperbrief. Christus ist mein Leben, das ist das alles Entscheidende, auf das es ankommt. Ich habe uns mal eine ganz einfache Gliederung für den Philipperbrief mitgebracht, damit wir eine gute Übersicht haben. Es sind ja 4 Kapitel. Im ersten Kapitel ist dieser Vers so zentral: Christus ist mein Leben. Man könnte sagen, in Kapitel 1 geht es auch darum, Christus unser Lebensinhalt. Werden wir gleich noch näher betrachten. Im zweiten Kapitel geht es darum, Christus unser Lebensvorbild. Gerade in diesem großen Christushymnus, Kapitel 2, beschreibt Paulus, wie tief der Sohn Gottes hinabgestiegen ist in diese Welt, wie er sich gedemütigt hat bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Und dann schreibt Paulus auch uns: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Christus unser Lebensvorbild. In Kapitel 3 passt unter anderem auch die Überschrift Christus unser Lebensziel, wo Paulus schreibt: Ich vergesse alles, was da hinten liegt, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu. Und was ist das Ziel? Der Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Und dann Kapitel 4, Christus unsere Lebenskraft. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus passt auch zu gestern Abend: allein durch Jesus. Wir werden zu den einzelnen Kapiteln noch viel hören in den kommenden Tagen und ich freue mich sehr drauf. Heute Morgen geht's um das Thema: Christus ist mein Leben. Für Paulus war Christus der Anfang seines Lebens geworden. Naja, im Grunde genommen könnte man sagen, Jesus ist der Anfang von allem Leben, weil Jesus ja die ganze Welt erschaffen hat. Ohne Jesus würde niemand von uns heute hier sitzen. Ohne Jesus gäbe es überhaupt gar kein Leben. Das erinnert mich so an das, was von Tobi gestern Abend gesprochen hat, diese allgemeine Gnade, dass Gott überhaupt die Welt erschaffen hat, dass er Leben geschenkt hat. Auf eine Sache von der Erschaffung des Menschen will ich etwas genauer schauen, weil ich glaube, es hilft uns auch, uns selber besser zu verstehen. Am 6. Schöpfungstag hat Gott den Menschen erschaffen und wir lesen in 1. Mose 1, Vers 27: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir als Menschen sind im Bild Gottes geschaffen oder gottähnlich. Und dazu gehört unter anderem, dass Gott in das Herz der Menschen eine Sehnsucht nach ihm reingelegt hat. Der Mensch kann nur dann wirklich erfüllt sein, wenn er in Beziehung mit seinem Schöpfer lebt. Ich habe uns mal Psalm 42 mitgebracht, recht bekannte Verse, da wird genau von dieser Sehnsucht geschrieben. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Diese Sehnsucht im Herzen, in der Seele nach Gott. Es ist ja nur so, dass nach der Schöpfung, nur ein Kapitel später in 1. Mose 3, auch der Sündenfall kam, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht genommen haben und selber Gott sein wollten. Seitdem ist die Sünde in der Welt. Und die Sünde steht zwischen Gott und uns und trennt uns von ihm. Deshalb versuchen die Menschen, ihren inneren Durst und ihre Sehnsucht nach Gott mit allen möglichen anderen Dingen zu stillen. Geld, Action, Sex, Party, geile Karriere. Man versucht einfach, das Leben mitzunehmen und in vollen Zügen zu genießen. Und merkt dabei gar nicht, dass es alles eigentlich nur billige Ersatzprodukte sind. Warum? Weil sie unser Herz niemals zu 100% vollkommen erfüllen können. Denn den Hunger, den Durst unseres Herzens können wir nur an einem einzigen Ort stillen. Bei Gott. Nur bei ihm können wir vollkommene Freude, Erfüllung und Zufriedenheit haben. Jesus sagt über sich selbst, dass er das Leben ist. Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir haben es auch gerade schon gesungen, durch Jesus können wir zum Vater kommen, weil Jesus auf Golgatha sein Leben für uns alle gegeben hat. Mit seinem Blut hat er bezahlt für alle Schuld unseres ganzen Lebens und nur durch ihn können wir wieder in Beziehung mit Gott kommen. Das ist das größte Geschenk überhaupt, die, um es gestern Abend aufzugreifen, die rettende Gnade. Weil eigentlich müssten wir für immer von Gott getrennt bleiben. Aber Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, damit der Weg, die Tür zu Gott wieder offen ist. Lebst du in Beziehung mit Gott? Oder versuchst du dein Leben selbst auf die Reihe zu bekommen? Ich lade dich ein, dass du die Zeit hier nutzt, um genau die wichtigste Frage deines Lebens zu klären. Gilt die Vergebung Jesu auch für dich? Hast du deine Schuld bei Jesus am Kreuz abgegeben und bist erlöst? Das ist doch die Frage, die entscheidet, wie es weitergeht, wenn wir eines Tages hier die Augen zumachen. Und die Antwort auf diese Frage entscheidet auch schon, wie unser Leben heute aussieht. In Johannes 10 sagt Jesus, wofür er gekommen ist. Und er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und es im Überfluss haben oder in Fülle haben. Nur durch Jesus können wir echtes Leben haben, erfülltes Leben. Ein Leben, wo unser Hunger nach Gott gestillt wird und wir wahre, dauerhafte Freude haben können, die unabhängig ist von den ganzen Umständen um uns herum. Gerade über die Freude werden wir noch viel hören in den nächsten Tagen. Der Philipperbrief wird nicht umsonst oft der Brief von der Freude genannt. Nur für Paulus war diese Freude lange Zeit völlig unbekannt. Denn Paulus hat versucht, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen, durch eifriges Befolgen des Gesetzes. Und dabei hat er gar nicht gemerkt, dass das gar nicht funktioniert. Dass er es gar nicht schafft, das Gesetz zu erfüllen und selber zu Gott zu kommen. Das hat er erst erkannt, als Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Und als Jesus ihm begegnet, erkennt Paulus, worauf es wirklich ankommt und für ihn beginnt ein ganz neues Leben, weil er ab dieser Begegnung wieder in Gemeinschaft mit Gott lebt, mit Christus. Jesus hat Paulus aber nicht nur das neue Leben geschenkt und ihn dann wieder alleine zurückgelassen, sondern das neue Leben besteht für Paulus gerade darin, dass er an jedem einzelnen Tag mit Jesus lebt. Man könnte sagen, Jesus ist für Paulus auch das Dauerhafte, das Fortwährende, das alltägliche Leben. Und Paulus will keinen Tag in seinem Leben vergeuden, ohne Jesus noch besser kennenzulernen und die Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe uns zwei Verse aus dem Kolosserbrief mitgebracht. Dort hat Paulus über Christus Folgendes geschrieben. In ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Was gibt's mehr als die ganze Fülle Gottes? Gibt's nicht. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr als die ganze Fülle Gottes. Und der absolute Oberhammer ist, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt, in der Lebensgemeinschaft mit Christus dürfen wir Anteil an der Fülle Gottes bekommen. Die Fülle Gottes ist so ein Begriff, können wir uns überhaupt nicht richtig vorstellen, was da alles dazugehört. Und deshalb will Paulus jeden Tag noch mehr entdecken, was er alles in Christus hat und was dazugehört. Paulus will jeden Tag nutzen, um das Herz Jesu noch besser kennenzulernen und die Schönheit Jesu zu bestaunen. Jesus ist auch das Ende oder anders gesagt das Ziel des Lebens von Paulus. Nach dem Tod von Lazarus spricht Jesus zu Martha in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus selbst ist am dritten Tag von den Toten auferstanden und hat dem Tod die Macht genommen, weil er der Herr ist. Deshalb hat jeder, der an Christus glaubt, ewiges, unvergängliches Leben. Und Jesus ist noch so viel mehr für Paulus. Die Aufgabe seines Lebens besteht für Paulus darin, von Jesus zu erzählen. Jesus ist für ihn das Licht des Lebens, der ihm den Weg zeigt. Und wenn er Entscheidungen hat, wo er nicht weiß, was er tun soll, dann fragt er Jesus und vertraut ihm und lässt sich von ihm führen. Die Kraft zum Leben bekommt Paulus jeden Tag immer wieder aufs Neue von Jesus. Jesus ist für Paulus auch der Lohn seines Lebens. Für Paulus besteht der Lohn seines Lebens in der immer inniger werdenden Gemeinschaft mit seinem Herrn. Daran, dass er Jesus immer besser kennenlernt. Und Paulus hat mehr Freude daran, Christus kennenzulernen, als ihm alle Schätze dieser Welt jemals bieten könnten. Und für Paulus ist klar, der ganze Inhalt, die höchste Priorität meines ganzen Lebens, kann mit einem Namen zusammengefasst werden. Christus. Christus. Christus ist mein Leben. Mit Christus war Paulus eng verwachsen. An ganz vielen Stellen schreibt Paulus davon, dass wir in Christus sind, in der Beziehung mit ihm. Dass er in uns lebt. Galater 2. Wir leben für Christus. Wir gehen durch diese Welt mit Christus. Christus ist das Lebenselement jedes Christen. Deshalb heißen sie auch Christen. Deshalb heißen wir Christen, sagt ja der Name schon aus. Wobei spannend ist, der Name Christen war gar nicht der erste Name, den die Christen hatten. Zuerst waren sie einfach die Jünger Jesu. Und weiß jemand von euch, frage in die Runde, wie die Gläubigen danach genannt wurden in der Apostelgeschichte, bevor sie Christen genannt wurden. Wie hat man die genannt? Ich habe jetzt das Emoji nicht dabei. Wobei doch, wir hatten das Emoji schon. Und zwar hier, Apostelgeschichte 9, Vers 2, die Anhänger des Weges. Weil Jesus gesagt hat, er ist der Weg, die Anhänger des Weges. Oder abwertend wurden sie die Sekte der Nazarener genannt. Und erst in Antiochia haben sie einen neuen Namen bekommen. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Da geht es um Barnabas und Paulus und dann heißt es, und als er Barnabas Paulus gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wisst ihr, die Leute in Antiochia haben wahrscheinlich gedacht, diese Gruppe da, die redet die ganze Zeit von diesem Jesus. Denen fällt gar nichts anderes mehr ein als Christus. In ihrem Gottesdienst lesen sie Texte von Christus, zu Hause beten sie vor dem Essen zu Christus. Und wenn man sie fragt, warum sie Freude haben, sagen sie, es liegt an Christus. Ja, da können wir sie auch einfach Christen nennen. Sagt doch eigentlich alles Entscheidende über sie aus, oder? Christen, sie gehören zu Christus. Und ich finde, der Name passt genau zu dem, was Paulus sagt. Christus ist mein Leben. Interessant ist, im griechischen Grundtext sagt es Paulus eigentlich noch viel knapper und kürzer. Da heißt es einfach, mein Leben, Christus. Mein Leben, Christus. Die Elberfelder übersetzt etwas ausführlicher, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Oder Zürcher finde ich auch gut übersetzt, denn für mich gilt, Leben heißt Christus. Leben heißt Christus. Christus war Paulus Lebensfundament. Auf diesen Grund hat er sein Leben gebaut. Christus war sein Lebensinhalt. Für was anderes war in seinem Herzen gar kein Platz. Er war durch und durch von Jesus erfüllt und Christus lebt in ihm. Er vertraut Christus. Er liebt Christus. Er hofft auf Christus, er wartet auf Christus, er hört Christus, er gehorcht Christus, er redet von Christus, er lebt Christus. Christus ist seine Leidenschaft, Christus ist sein Sauerstoff, Christus ist sein Ein und Alles, Christus ist sein Leben. Leben heißt Christus. Und mich beeindruckt sehr, dass Paulus nicht schreibt, Christus ist ein Teil meines Lebens. Oder Christus gehört zu meinem Leben dazu. Nein, Paulus schreibt, Leben heißt Christus, Leben gleich Christus, mein Leben, das ist Christus. Jesus ist für Paulus nicht nur der Mittelpunkt in einem ganz großen Kreis, wo es noch viele andere Dinge drumherum gibt, sondern für Paulus gibt es eigentlich nur Christus. Sein Leben heißt nicht Christus und, sondern sein Leben heißt nur Christus. Mein Leben heißt Christus allein. Da ist gar kein Platz mehr für irgendwas anderes. Und was klar ist, dass Paulus das schreibt, ist auch ein Wachstumsprozess. Es passt gestern zu dem. Gläubige wurden bekehrt. Die Bekehrung fand statt auf der Straße vor Damaskus, wo Jesus ihm begegnet ist in diesem punktuellen Wunder. Und dann lebt er mit Christus und die Beziehung wird vertieft. Er lernt Christus besser kennen. Und es ist ein Wachstumsprozess. Wir können mal aufschlagen, wenn wir im Philipperbrief sind, Kapitel 4, Vers 11. Dort schreibt Paulus nämlich Folgendes. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Es war nicht einfach vom Himmel gefallen. Er hat es gelernt, es war ein Wachstumsprozess. Und auch, dass er hier sagt, mein Leben heißt Christus, ist auch dieser Wachstumsprozess, in dem wir auch alle stehen. Und ich glaube, da hilft uns vor allem eine Frage, die ich uns mitgeben will. Was macht den ersten Platz Jesu in meinem Herzen streitig? Was will vielleicht mehr Raum einnehmen in meinem Herzen? Und diese Dinge dürfen wir dann zu Jesus bringen, ihm abgeben, dafür beten, sagen, Herr Jesus, ich will, dass du mein ganzes Leben bist, aber du weißt um diesen Bereich, da will ich selber mein Herr sein, da will ich andere Dinge tun. Und Herr, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, es abzulegen. Wir werden unser Herz nicht selber verändern können, bin ich überzeugt davon. Das kann nur Christus. Aber wir dürfen es ihm bringen und ihn darum bitten, dass er unser ganzes Herz erfüllt. Wie würden wir den Satz formulieren? Das Leben ist für mich, das Leben ist für mich Abenteuer. Das Leben ist für mich heiraten irgendwann. Das Leben ist für mich einmal in eine Profifußballmannschaft zu kommen und mein Bild in der Zeitung zu sehen. Das Leben ist für mich Anerkennung. Das Leben ist eine steile Karriere. Das Leben ist Berühmtheit. Für Paulus ist klar, Leben heißt für ihn Christus. Und Sterben ist für ihn Gewinn. Sterben ist Gewinn. Die Lebenszeit ist bei jedem begrenzt und die Uhr, die tickt unaufhörlich. Ich bin zwar erst 25 Jahre alt, was noch recht jung ist, aber ich habe auch mal gerechnet, weiß ich, ob ihr den Vers kennt in den Psalmen, das Leben währt 70, wenn es hochkommt 80 Jahre, manchmal sind es ein bisschen mehr, ich habe mal den Durchschnitt genommen, 75. Da ist 25 ein Drittel davon. Also ein Drittel meines Lebens ist schon weg, ist schon vorbei, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich die Zeit nicht einfach zurückdrehen kann. Jeder Tag wird nur einmal gelebt und irgendwann wird es der letzte Tag sein. Mir ist folgender Spruch begegnet. Der Tod ist wie der Computerbefehl drucken. Da kann das Dokument nicht mehr geändert werden. Es wird einfach ausgedruckt, was bisher drinsteht. Und der Tod ist das, wovor die Menschen am meisten Angst haben. Denn es gibt dann kein Zurück mehr. Es gibt keine Gelegenheit, noch irgendwas nachzuholen, was man tun wollte. Und auch keine Gelegenheit, Dinge wieder gut zu machen. Mit dem Tod ist alles aus. So denken viele Menschen. Und deshalb versuchen sie, das Leben so weit auszureizen, wie es nur geht. Sieht man gerade in der Medizin. Die moderne Medizin, die alles Mögliche versucht und unternimmt, um das Leben so lang wie möglich zu ziehen. Mit den Vorsorgeuntersuchungen, den Check-ups und allen möglichen Operationen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Alter, die Rekordzeit, wo ein Organ noch transplantiert wurde? Wie alt die älteste Person war? Ich habe gelesen, bei einer Nierentransplantation wurde jemand mit 92 Jahren noch eine neue Spenderniere operiert. Und ich habe mich gefragt, warum gibt man jemand mit 92 Jahren noch so eine Spenderniere? Ja, ganz einfach. Damit das Leben vielleicht noch 2 oder 3 oder 4 Jahre länger geht. Weil die Menschen Angst haben zu sterben. Sterben ist was Furchtbares und Schreckliches. Aber die Worte von Paulus sprechen eine total andere Sprache. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Paulus nennt das Sterben Gewinn. Klingt total paradox, denn wie soll es denn Gewinn sein, wenn man stirbt? Ich bin überzeugt, Paulus kann das nur sagen, dass Sterben Gewinn ist, weil sein Leben Christus ist. Denn deshalb weiß er, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Christus hat ihm ein neues Leben geschenkt, ein ewiges Leben, das nicht mit dem Tod aufhört. Und für Paulus ist der Tod nicht eine Falltür ins Bodenlose, sondern einfach die Drehtür in die Gegenwart Jesu. Deshalb schreibt Paulus weiter, Philipper 1, Vers 22 und 23. Dort heißt es, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus verlangt danach. Er hat im Herzen die tiefe Sehnsucht. Er hat Lust, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Paulus hat nicht Freude am Sterbeprozess, glaube ich nicht. Macht keinen Spaß, auf dem Sterbebett zu liegen, Schmerzen zu spüren, keine Kraft mehr zu haben. Paulus geht es hier nicht um den Prozess des Sterbens, sondern ihm geht es um das, was danach kommt. Deshalb schreibt er auch, dass er sich danach sehnt, aufzubrechen. Das Wort für aufbrechen wurde in der griechischen Sprache unter anderem von Seeleuten benutzt. In der Seemannssprache bedeutet es einfach Anker lichten, die Leinen losmachen und Segel setzen. Auf zu neuen Ufern. Das Wort für aufbrechen haben nicht nur Seeleute verwendet, sondern auch Soldaten. Nämlich immer dann, wenn sie ihr Zelt abbauen, zusammenpacken und weiterziehen. Das ist eine ganz andere Sicht auf den Tod. Der Tod heißt nicht, dass das Schiff kentert und untergeht, sondern leinenlos und endlich können wir den Hafen verlassen und auf die hohe See rausfahren. Oder in der Soldatensprache, das Zelt, in dem wir Christen wohnen, wird im Tod einfach abgebaut und wir gehen an den Ort, wo unser wahres Zuhause ist, in der Gegenwart Jesu. Von schreibt Paulus in 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Wisst ihr, wir sind hier auf der Erde, nur auf der Durchreise. Wir machen hier nur Zwischenstationen, aber die Endstation, das Ziel, ist ganz woanders. Im Lied Ewigkeit heißt es, ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Und schreibt Paulus auch den Philippern. Können gehen, Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht, man kann auch übersetzen, unsere Heimat ist im Himmel. Und Paulus freut sich auf den Himmel. Freuen wir uns eigentlich auf den Himmel? Ja, auf den ersten Blick würde man sagen, klar, Himmel klingt ja toll. Aber freuen wir uns so sehr wie Paulus, dass wir bereit wären, auch heute schon aufzubrechen, wenn es der Wille Jesu ist? Ich finde, es ist eine gute Prüffrage. Auch zum Erkennen, wo wir vielleicht nur einen Jesus-Sticker draufkleben und fake leben. Ich meine, Christus ist mein Leben, kann man einfach sagen. Christus leben ist was anderes. Aber sagen geht es einfach, klar. Christus ist das Wichtigste in meinem Leben. Und da nimmt man vielleicht gar nicht wahr, was die Dinge sind, wo man diesen Jesus-Sticker draufgeklebt hat. Aber wenn man überlegt, wäre ich bereit, schon heute aufzubrechen, wenn Jesus mich ruft? Oder gibt es was, was mich noch hält? Woran ich mich noch klammer? Was ich jetzt noch nicht aufgeben will? Was ich erst noch machen muss, machen will? Was hält mich noch zurück und hindert mich daran, aufzubrechen und heute zu Jesus zu gehen, wenn es sein Wille wäre? Finde ich, ist eine sehr gute Prüffrage. Kann einige Gründe geben, warum die Freude auf den Himmel gedämpft ist. Vielleicht, weil die Ziele dieser Welt auch zu unseren eigenen Zielen geworden sind. Haus, Auto, Beruf, Anerkennung, Status. Unser Umfeld prägt uns, das ist so. Vielleicht sehe ich diese Welt sogar als mein Zuhause und mir fehlt einfach die Perspektive Ewigkeit. Nur ist es wichtig, das zu wissen. Wenn unsere Heimat im Himmel ist, dann können wir hier auf dieser Erde niemals ganz zu Hause sein. Es funktioniert nicht. Ja, wir können uns ein schickes Haus bauen, aber das wird vergehen. Denn wirklich zu Hause sind wir nur bei Christus. Und wer das weiß und verstanden hat, der muss nicht mehr so an dieser Welt hängen, sondern kann sein Zelt einfach abbauen und zu seiner wahren Heimatstadt aufbrechen. Vielleicht fehlt dir die Freude auf den Himmel aber auch, weil du gar nicht weißt, ob du wirklich dabei bist. Dann ermutige ich dich, nimm dir Zeit und kläre diese Frage. Gerade jetzt auf der TBT ist die optimale Gelegenheit. Du kannst auf so viele Leute zukommen, vielleicht dein Zimmernachbar, vielleicht auch Mitarbeiter. Komm zu und klär diese Frage, ob du im Himmel dabei bist, ob du es weißt, dass du bei Christus bist. Nur wer das weiß, kann wirklich Frieden haben und getrost durchs Leben gehen. Paulus weiß das. Er weiß, wo er hingeht, wenn er sein Zelt abbaut. Zu Jesus. Er schreibt ja, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Wisst ihr, das Allerschönste in der neuen Welt Gottes ist eine Person. Jesus Christus. Es geht gar nicht um das Ganze drumherum, was es dort gibt. Obwohl das auch schön ist. Ich habe mal gehört, was der Theologe Adolf Schlatter gesagt haben soll, als er auf dem Sterbebett lag. Da kam sein Sohn zu ihm und hat gesagt, bald wirst du dort sein, in der herrlichen Stadt, in den goldenen Straßen. Und er soll dem Sinn nach gesagt haben, Sohn, halt's Maul. Die goldenen Straßen, ich will Jesus haben, ich will bei Jesus sein. Das ist doch das Entscheidende. Ich habe uns ein altes Lied mitgebracht, da heißt es, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird Herrlichkeit sein, gar nicht das Ganze drumherum, sondern Jesus zu sehen. Schon über sein Leben sagt Paulus, für mich ist Leben Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein unvorstellbar großer Gewinn, denn dann darf ich Jesus endlich sehen. Jetzt lebe ich zwar schon mit Christus, aber nur im Glauben, noch nicht im Schauen. Und solange ich hier auf dieser Erde lebe, bin ich noch fern von meiner himmlischen Heimat. Jesus kann uns sehen, aber wir sehen ihn jetzt noch nicht. Doch beim Sterben geht die Tür auf nach Hause. Und dann darf ich ihm gegenüberstehen und ihn sehen, an den ich geglaubt habe und mit dem ich durchs Leben gegangen bin. Das ist der schönste Augenblick, den Paulus sich vorstellen kann. Samuel Rutherford hat mal gesagt, Gott könnte 10.000 Himmel schaffen mit herrlichen Freuden, aber alle zusammen stehen nie im Vergleich dazu, wenn wir Jesus schauen werden. Beim Himmel geht es doch nicht um Engel, die auf irgendwelchen Harfen klimpern und goldene Straßen. Da geht es um einen, um Christus und die innigste, engste Gemeinschaft mit Christus ohne irgendeine Ablenkung. Paulus will seinen Heiland sehen, er will aufbrechen, er will bei Christus sein, was auch viel besser wäre. Betonte er, es ist nämlich nicht nur besser, es ist viel besser. Und trotzdem bleibt Paulus noch. Ich lese nochmal Vers 23 bis 26. denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Und damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Paulus wünscht sich so sehr, bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, also weiterzuleben, wegen den Philippern. Das beeindruckt mich. Paulus ist überzeugt, dass er noch einen Auftrag hat. Er soll den Philippern dienen. Und Paulus ist wichtiger, seinen Geschwistern in Philippi zu dienen, als sich schon ein wenig früher des Himmels und der Gemeinschaft Jesu zu erfreuen. Ich bin überzeugt, dass Gott für jeden, der lebt, noch einen Auftrag hat. Warum? Ganz einfach. Weil Jesus sehnt sich auch nach uns. Jesus sehnt sich nach dir. Interessant, im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 betet Jesus zum Vater: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus hat Sehnsucht nach seinen Jüngern. Er will, dass sie bei ihm sind, und so hat er Sehnsucht nach dir und will, dass du bei ihm bist. Und er würde dich sofort zu sich holen, wenn es nicht noch einen Auftrag, eine Berufung für dein Leben gäbe. Auch für dich hat Jesus noch Aufgaben, sonst hätte er dich schon längst zu sich geholt, bin ich überzeugt davon. Die Aufgaben können dabei ganz unterschiedlich sein. Paulus, lesen wir hier, war berufen, den Glauben seiner Geschwister in Philippi zu stärken und ihre Freude größer zu machen. Kann auch Jesu Auftrag für dich sein, dass er dich gebraucht, um andere Christen zu stärken, zu ermutigen, einfach für sie da zu sein. Habe ich persönlich immer wieder erlebt, wie Jesus mich gebraucht hat für andere, aber auch mir Freunde geschenkt hat, die für mich da waren. Ich habe das bei TBT immer genossen und ich habe heute noch regelmäßigen Kontakt mit jemandem, wo ich mich alle paar Wochen telefonisch austausche, bete, mit ihm Bibel lese und austausche. Und wir dürfen uns gegenseitig ermutigen und stärken, wenn der eine gerade mal ein kleines Tief hat. Und ich lade dich ein, frag Jesus doch einfach mal. Wenn Jesus dir vielleicht hier auf der TBT in den Weg oder ins Zimmer stellt, mit dem du auch eine geistliche Freundschaft haben kannst, gemeinsam zu beten, wirklich das Herz zu teilen, was einen beschäftigt, und gemeinsam mit Jesus in eurer Mitte zu gehen. Vielleicht gibt es auch jemanden zu Hause, deiner Gemeinde, für den du da sein kannst. Und natürlich stellt Gott uns auch Menschen in unser Leben, die ihn noch gar nicht kennen. Und dann gilt es, auch ihnen von Jesus zu erzählen. Dann ist das die Berufung. Und keine Angst, da braucht es keine hochtheologische Ausbildung für. Es geht einfach darum, dass du ganz persönlich erzählst, was du mit Jesus erlebt hast. Den Rest macht Jesus. Auch wie wir uns verhalten, kann ein Zeugnis für Jesus sein. Wenn Menschen uns beobachten und feststellen, dass wir uns vielleicht anders verhalten als die Menschen in unserem Umfeld. Auch das kann Türen öffnen. Vielleicht liegt eine Berufung darin, vollzeitig in den Gemeindedienst zu gehen. Vielleicht ist deine Berufung auch eine ganz vermeintlich gewöhnliche Arbeit, wo du Salz und Licht bist. Das eine ist nicht besser als das andere, denn beides ist notwendig. Und es gibt so viele Dinge. Aber ich bin überzeugt davon, du bist heute hier, weil Jesus für dich noch einen Auftrag, eine Berufung hat. Einen Auftrag haben wir alle auch mit Paulus gemeinsam. In Vers 26 schreibt er nämlich: damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Also die Philipper sollen mehr zu rühmen haben in Christus, weil Paulus wieder zu ihnen kommt. Also die Philipper sollen noch mehr Grund haben, Jesus zu rühmen, zu loben und zu preisen, weil Paulus wieder zu ihnen kommt. Paulus geht es darum, dass er Christus verherrlichen will. Er will Christus groß machen und den Philippern noch mehr Gründe geben, Christus anzubeten. Davon schreibt Paulus auch in Vers 20, in dem Kapitel, den haben wir übersprungen, vielleicht habt ihr ihn ja heute Morgen gelesen. Philipper 1, Vers 20 schreibt er, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, es sei durch Leben oder durch Tod. Christus soll durch Paulus groß gemacht werden. Aber Entschuldigung, man könnte jetzt so einwerfen, muss Christus denn groß gemacht werden? Der ist doch schon der Größte überhaupt. Und vor allem, wie soll ein einfacher Mensch den Sohn Gottes groß machen? Ich habe einen guten Vergleich gefunden, den ich passend finde. Mit den Sternen und dem Teleskop ist es ganz ähnlich. Die Sterne sind natürlich viel größer als dieses mickrige Mikroskop. Und trotzdem vergrößert das Teleskop die Sterne und bringt sie für die Augen näher heran. Und so soll der Leib des Gläubigen ein Teleskop sein, das Jesus näher zu den Menschen bringt, das Jesus vor Augen malt. Weil Jesus ist heute nicht mehr in Menschengestalt so sichtbar auf der Erde wie zur Zeit der Evangelien. Aber dafür lebt er in den Gläubigen und wird an ihnen, an uns, in uns, durch uns sichtbar. Und Paulus will wie dieses Teleskop sein, an dem die Philipper Christus bestaunen können. Paulus will Christus verherrlichen. Und deshalb schreibt er in Vers 25, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Paulus schreibt, dass er weiß, dass er bleiben und bei den Philippern sein wird. Aber Paulus, gehst du da nicht eigentlich zu weit? Du musst doch erst noch vor dem römischen Kaiser erscheinen, dem mächtigsten Mann der ganzen Welt. Der wird entscheiden, ob du schuldig oder unschuldig bist, ob du noch länger im Gefängnis bleiben musst oder gehen kannst. Liegt doch nicht in deiner Hand. Ja, würde Paulus sagen, das liegt nicht in meiner Hand, aber auch nicht in der Hand des Kaisers. Das liegt in der Hand Jesu. Er hat mein ganzes Leben in seiner Hand und er entscheidet. Und wenn es Jesu Willen ist, dass ich zu den Philippern komme und für sie da bin, dann wird es so sein. Wir haben einiges von Paulus gelesen. Sein ganzes Leben dreht sich um Christus. Sein Leben besteht in Christus. Sein Leben ist Christus. Und Paulus kennt keine größere Freude als Christus und die Lebensgemeinschaft mit ihm. Deshalb hängt Paulus auch nicht mehr so an dieser Welt. Paulus sucht seine Erfüllung nicht in dieser Welt, sondern in Christus. Denn in Christus ist alles, was sein Glaube braucht. Am liebsten wäre Paulus genau jetzt sofort bei Jesus. Aber Paulus ist auch damit zufrieden, noch hier zu bleiben, weil Jesus noch etwas mit ihm vorhat. Er darf seinen Geschwistern in Philippi und auch an anderen Orten eine Stärkung und Freude für ihr Glaubensleben sein. Und vor allem, Paulus hat diesen einen ganz großen Wunsch, der über seinem ganzen Leben steht. Er will Christus verherrlichen. Paulus will so leben, dass die Menschen, wenn sie Paulus sehen, Christus loben und preisen. Ich habe uns zum Abschluss die erste Frage aus dem sogenannten Westminster-Katechismus mitgebracht. Ist ein altes Lehrbuch mit Fragen über den christlichen Glauben. Da gibt es immer Fragen und dann Antworten dazu. Und ich finde, es passt sehr gut zu diesem Thema. Christus ist mein Leben. Und da wird die Frage gestellt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Antwort: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Amen. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten der Stille, wo ihr einfach in aller Ruhe nachdenken könnt über die Predigt. Einfach mit Jesus das besprechen, was er euch aufs Herz legt.